Heute ist von Gott angenommen sein. Gott hat uns angenommen, was es auch immer heißt. Bevor ich aber weiter predige, möchte ich einfach euch einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Ich danke auch Renate, dass sie mich gut vertreten hat in den letzten paar Tagen. Und sie hat einen guten Dienst getan. Ich habe extra nachgehört im Internet. Ja, ich will wissen, was meine Leute erzählen und so machen. Okay, aber Gott ist gut und Gott ist wunderbar. Amen. Am Mittwoch wird das Thema sein, verstehst du Gottes Wege? Am Freitag wird das Thema sein, was ist dein Traum? Und am Samstag wird das Thema sein, der Dienst des Heiligen Geistes. Also ich lade euch herzlich ein, Gott will uns dienen durch sein Wort, durch die Verkündigung, durch all das, was wir erleben und erfahren. Gott hat uns angenommen. Fühlst du dich angenommen? Weißt du, manchmal kann das Leben sehr hässlich sein. Man ist nicht angenommen, man ist das schwarze Schaf, man ist so Randfigur. Leute wollen einen nicht, aber Gott will dich. Halleluja. Er hat uns bei unserem Namen gerufen und wir sind sein. Das ist so wunderbar. Und die Gemeinde ist ein Ort der Annahme. Die Gemeinde ist ein Ort der Annahme. Sollte es sein, Geschwister, und es muss etwas sich verändern in unserem Leben. Ein Ort der Annahme, wo wir uns einander annehmen, aber zuerst einmal, wo wir Gott annehmen und wo Gott uns annimmt und wo wir uns selber annehmen. Und wenn wir uns selbst angenommen haben, dass wir dann die anderen annehmen, auch die, die manchmal unsympathisch sind. Gott muss aber uns zuerst annehmen und uns zuerst dienen und dann den Heiligen Geist annehmen. Viele Leute haben Angst vor dem Heiligen Geist, das ist für sie oft ein rotes Tuch. Der Heilige Geist, mit Geister und Gespenst und so weiter wollen wir nichts zu tun haben. Aber Geschwister, es ist der Heilige Geist, der von Gott ausgegangen ist. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und ich bitte den Vater und er wird euch einen Tröster senden. Der ist noch viel besser wie ich. Ja, besser als Jesus ist der Heilige Geist. Kannst du das vorstellen? Jesus selbst sagt das. Er ist demütig genug, um zu sagen, er ist besser als ich. Er wird mich verklären, er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Also den Heiligen Geist annehmen. Das ist die Schule der Gemeinde. Also annehmen einander. Aber die Gemeinde ist auch noch ein Platz des Loslassens. Da musst du alles loslassen, was nicht vom Gott und nicht vom Heiligen Geist und nicht vom Herrn ist. So. Ich will einfach über das Angenommenwerden sein. Es ist wirklich ein großes Stück Glauben und Gnade und Güte und Barmherzigkeit Gottes, sich selbst anzunehmen. Ich bin in einer großen Gemeinde groß geworden, über 900 Mitglieder waren wir, aber ich war so Mutterseelen allein. Kam in den Gottesdienst, sah mich die Leute an, schöner Rücken, kann auch entzücken und habe die Mädels angeguckt, aber weißt du, waren nicht angenommen, nicht verstanden. Weißt du, ich war ein Außenseiter, dann erlebe ich was mit Gott, erzähle ich irgendjemand, meinem Pastor erzähle ich das, da sagt er, das ist vom Teufel. Anstatt, dass sie mich aufklärt und mir hilft zu verstehen, was habe ich jetzt erlebt, anstatt mich zurechtzuweisen und mir zurechtzuhelfen, zerstört er meinen ganzen Glauben. Ich bete und faste, ich will was mehr vom Heiland. Und dann sagt er, das ist alles vom Teufel. Nicht angenommen sein. Die Gaben, die man hat, dann habe ich ein Bedürfnis gehabt, wir müssen missionieren. Die Welt braucht Jesus. Wir schmoren hier im eigenen Saft. Habe den Geschwistern gesagt, Brüder, können wir nicht missionieren? Habe dann ein paar Älteste angefragt, können wir nicht eine Missionsarbeit machen? Ja, Bruder, du hast noch keine Erfahrung. Und weißt du, mir blieb nichts anderes übrig, als selbst allein auf die Straße zu gehen. Weil die anderen alle noch in ihrem Saft schmorten, noch nicht durchgebacken waren. Aber weißt du, die erste Liebe zum Herrn, die treibt dich raus zu den Sündern, zu den Verlorenen. Angenommen sein. Wer angenommen wurde einmal, der weiß, was Annahme ist. Wer einmal adoptiert wurde, der weiß es. Ich bin bei den Wilden groß geworden oder aufgewachsen oder geboren, aber Gott hat mich jetzt aufgenommen in seine Familie. Ich war einst ein Sünder, Verlorener. Gott misst die Menschen nach ganz anderen Maßstäben. Das finde ich ganz toll, wie bei dieser Trauerfeier heute am Freitag gewesen ist, dass gerade der eine, der zu spät kommt, die Pförtner lassen ihn nicht rein zur Trauerfeier, dann geht er einmal um die Kapelle rum und findet eine Hintertür und kommt gerade im Altarraum, geht am Sarg vorbei, ich will zu der Trauerfeier von Gertrud. Weißt du, das ist so, Gott nimmt an und Gott hat Humor. Und Gott hat Liebe. Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da kommt nach Hause, der ältere Bruder steht da und guckt weg, versteht das alles gar nicht, wieso und weshalb. Gott misst nach anderen Maßstäben. Wir urteilen immer nur menschlich, immer was vor Augen ist. Aber Gott liebt gerade das, was nichts ist. Halleluja. Das, was nichts ist, liebt er und so weiter. Und wir täuschen uns manchmal ganz groß. Wir denken manchmal, das ist etwas Perfektes und dabei ist es alles nur unvollkommen. Wir täuschen uns.
Gott geht's immer um das Innere des Menschen, was einer ist, innen drin. Das Sein ist ihm wichtiger als das Drumherum. Das Sein. Das ist man wirklich. Weißt du, nicht nur, dass man nur mitläuft, wenn irgendwo dabei ist. Die Treue im Kleinen. Ein Mensch ist ein Mensch, auch wenn er bankrott ist. Auch wenn er pleite ist. Auch wenn er am Ende ist. Auch wenn er ausgebrannt ist. Auch wenn er ja, als Versager sich vorkommt, ein Mensch ist immer ein Mensch vor Gott. Das Ebenbild Gottes, was es auch immer ist. Ich möchte dir helfen zu verstehen, Gott liebt den Menschen. Er liebt nicht die Dinge dieser Welt, Gold und Silber. Das ist ihm ein Plunder. Gott liebt den Menschen, die Seele des Menschen. Weißt du, Gott guckt auf das Herzen. Was ist das Herz? Er bildet seine eigene Meinung dann über den einen und den anderen. Jesus sagt, ich richte niemand. Auch der Herr Jesus hat niemand verdammt. Die Heiden, die Griechen, die Juden. Er hat gesagt, der Vater wird sie alle richten. Gott schaut das Herz sich an, ob es ehrlich und rein ist, ob es von der Liebe bestimmt ist. Gott schaut sich das Herz an. Weißt du, Gott kann Heuchler nicht ausstehen, nicht gebrauchen, nicht segnen. Weißt du, er will mit Heuchler nichts zu tun haben, die so tun, als ob. Gott liebt den Aufrichtigen und dem Aufrichtigen lässt er gelingen, heißt es in meiner Bibel. Und bei den anderen, wir wundern uns manchmal, warum klappt es bei dem nicht? Der bemüht sich, der plagt sich, der rackert sich ab und das klappt nicht und funktioniert nicht. Warum? Weil der liebe Gott sich nichts vormachen lässt. Lass uns ganz ehrlich sein, er lässt sich nichts vormachen. Der Mensch lebt nur von Stimmung, aber der Herr hört, was im Herzen drin ist. Weißt du, vom Herzen kommt die wahre Stimme. Und da hörst du, ob einer schwermütig ist, krank ist oder die Stimme verrät dich. Deine Sprache verrät dich, Petrus. Gott interessiert nur das, was wirklich ist. Nicht, was wir sagen, was wir erzählen, was wir vormachen, was wir als Attrappe präsentieren. Gott sieht das Herz an. Also, Schluss mit dem frommen Theater. Religiös sein, so keep smiling. Halleluja, Lob und Dank. Vergiss den Schwan. Der Teufel lacht. Der sagt, lass ihn nur ruhig reden. Weißt du, viele Menschen, die machen, was Gott vor und haben auf die Fragen des Lebens nicht die Antwort, keine Lösung. Erst wenn wir Jesus akzeptieren, öffnen sich die Tore des Himmels. Angenommen werden. Also bevor du angenommen wirst, musst du Jesus annehmen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Egal, was dann passiert nacheinander. Erst durch Jesus hast du eine neue Identität. Sind wir andere Menschen? Werden wir andere Menschen? Werden von Gott ausgesehen als andere Menschen? Alles andere ist nur Spektakel, Spielerei, frommer Selbstbetrug, Seifenblasen. Die sind schön, die glitzern, aber die platzen. Niemand lebt von der Zuckerwatte. Auch wenn alles noch so süß ist und noch so schleimig und wunderbar schmeckt, was wir brauchen, ist feste Speise, Leute. Und das ist, was uns stark macht. Weißt du, nicht nur, dass wir über den Glauben sprechen, sondern auch im Glauben aktiv werden. Das ist wahres Leben, volles Leben, aktiv werden durch den Heiligen Geist. Sonst bleibt alles nur Theater und fromme Theorie. Angenommen werden. Gott hat mich so gewollt, wie ich bin, in meiner Eigenart. Entschuldigung, aber ich bin komisch. Du bist auch komisch. Wir sind alle komisch. Also Gott hat uns als komische Komiker angenommen. Jeder ist anders. Der eine hat, wenn man einen Menschen genau untersuchen würde, man würde immer was Komisches finden. Der eine schielt, der andere hat abstehende Ohren, der andere eine schiefe Nase. Aber Gott hat uns angenommen, so wie wir waren. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und Gott nimmt dich so an, wie du wirklich bist. Nicht, wie du dich vorgibst, dass du seist mit deiner Maske. Gott nimmt dich so, wie du bist. Der Glaube muss also aktiv werden. Sonst bleibt alles beim Alten. Sonst bringen wir nichts zustande. Der Glaube muss etwas zur Tat werden. Gott will mit dir was Neues anfangen. Und dazu brauchst du Zeit, Reife, Geduld. Weißt du, Gott wartet. Jetzt, du hast ihn angenommen. Und jetzt wartet er, bis das Ja bei dir kommt. Wie ist es beim Standesamt? Wie viele von euch haben mal geheiratet in ihrem Leben? Manche haben zweimal geheiratet und manche dreimal. Ist ja auch egal. Aber jedes Mal musstest du sagen, möchtest du, willst du? Und dann musst du nicht einen Roman erzählen oder eine Liebesgeschichte erzählen oder deine Träume erzählen. Du musst nur Ja oder Nein sagen. Ich habe nur ein einziges Mal im Leben erlebt, dass jemand bei der Hochzeit sagte, du, ich hätte lieber nicht heiraten sollen. Und er ist jetzt verheiratet. Verstehst du? Und es hat doch geklappt. Manchmal sagt man auch nein, man gibt den Blinker nach links und fährt mal rechts. Versteht ihr das? Sowas gibt's auch. Aber normalerweise sagt man ja und Gott wartet auf dieses Ja. Angenommen sein, willst du die Frau, willst du den Mann? Ja. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig. Wenn du einmal Ja gesagt hast, kommst nicht mehr los. Dann hast du ein Paket zu tragen. Und so weiter. Und es geht auch im Glauben so. Gott wartet auf deine Entscheidung und dann auf konkrete Handlungen. Den ersten Kuss. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Auf deine Reaktion und ganz konkrete Reaktionen. Und dann den Ring austauschen. Und dann ja die Hochzeitsreise. Alles andere lass du stehen und dann geht's in die Hochzeitsreise. Die Schweizer, die sind toll. Also wenn ich nochmal heiraten würde, würde ich mit einem Schweizer heiraten oder einer Schweizerin. Wenn die Schweizer heiraten, weißt du, die sind 7 Tage miteinander fahren mit dem Bus durch die Lande von Hotel zu Hotel und von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Die genießen die Hochzeitsreise, die Hochzeitsgesellschaft. Die Deutschen, das sonst in 2 Stunden ist alles vorbei. Oder an einem Tag. Weißt du, da beginnt zuerst mal das Genießen, die Freude am Herrn. Lass mich die Hochzeit als solche sehen, die Freude am Herrn. Das ist ein Genuss. Wir müssen zuerst mal am Anfang des christlichen Lebens genießen. Da kriegen wir nicht genug von der Versammlung. Da eine Sehenswürdigkeit, dort ein Erlebnis, dort ein Hotel, dort eine Pension. Erstaunlich, toll. Du musst Ja sagen, wenn du überleben willst. Weißt du, und jetzt musst du dir Zeit nehmen, das richtig alles auszuleben. Jetzt öffnen sich die Türen. Jetzt gibt es plötzlich Möglichkeiten. Du wirst von Gott angenommen. Ja. Und beide müssen Ja sagen. Nicht nur einer. Weißt du, es reicht nicht aus, dass nur Gott Ja zu dir sagt. Du musst auch Ja zu ihm sagen. Und zu seiner Geschichte. Gott sagt Ja zu deiner Geschichte. Und du musst Ja sagen zu Gottes Geschichte. Was es auch immer heißt. Jetzt kannst du nicht nur sagen, dass, ja, lieber Gott, ich wollte nur dich haben, aber die ganze Bagage will ich nicht. Die ganzen Frommen, die ganzen Kirchen, evangelisch, katholisch und so weiter. Jeder kommt dann mit seinem Gott, die Christenheit, das Bodenpersonal, den Pastor. Ich wollte nur dich haben. Sowas gibt's nicht bei Gott. Entweder alles oder gar nichts. Und viele wundern sich, wenn es nicht klappt. Wir gehen einer grausamen, schwierigen Zeit entgegen, eine Zeit, wo es ums Überleben geht. Und die Bibel sagt uns, dass wir weder kaufen noch verkaufen können. Wir brauchen einen starken Partner. Einen Partner, der zu uns hält, in guten und in schlechten Tagen. Weißt du, wenn du nicht aufpasst und dich nicht mit Gott, mit dem richtigen Partner verbindest, dann kann das ganz schön schief gehen, die ganze Geschichte. Dann wirst du bald geliefert. Dann wirst du deine Ohnmacht plötzlich spüren. Ich kann gar nichts, ich bin geliefert, bin machtlos. Der Einzige, der noch dann bei dir bleibt, und so weiter, das ist der Herr, aber du spürst ihn nicht, du fühlst ihn nicht, du weißt nicht, ist er noch da. Und in der Bibel heißt es, dass es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen den Tod suchen werden und nicht finden werden. Wir haben jetzt heute schon so viele Hundertjährige. Und so weiter. Aber die Ohnmacht, das Leben, was bringt mir das Leben? Wenn du den richtigen Partner hast, dann kannst du gute Zeiten erleben, auch in schlechten Zeiten. Im Augenblick baut sich um uns ein Sklavensystem auf, das schlimmer ist als alles, was die Welt je gesehen hat. Nur nebenbei, ich möchte als Eingang Offenbarung Kapitel 9 lesen, Vers 4 bis 6, von Gott angenommen, ist mein Thema. Aber aus der Offenbarung werde ich hier einige Gedanken weitergeben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollen nicht Schaden tun am Gras, auf der Erde, noch auf allen grünen Bäumen, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirn haben. Guck mal, ob du das Siegel Gottes an deiner Stirn hast. Kratz mal ein bisschen. Vielleicht ist was drunter. Nur nebenbei. Die das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben und ihnen wurde Macht gegeben, nicht das zu töten, sondern allein diese Menschen 5 Monate, sie auch nicht zu töten, diese Menschen, sondern allein 5 Monate lang zu quälen. Und ihre Qual war wie eine Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Der Schlag eines Skorpions. Also Schmerzen haben, Qualen haben und nicht sterben können. Sterben wollen und nicht sterben können. Das ist nur, jetzt mal, und das trifft all die Menschen in der Endzeit ganz besonders, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. Der von Gott verlassene Mensch wird sich winden in der Endzeit und er windet sich jetzt schon. Wie geht's weiter? Wer verzahlt die Renten und wer finanziert das Leben noch, was vor uns liegt? Der windet und tobt und wütet und Satan behält ihn fest in seiner Hand und sagt, guck mal an, guck mal, wo ist jetzt dein Gott? Wo ist jetzt dein Glaube? Wo ist jetzt deine Visionen? Wo sind deine Träume? Heute gibt es bald nicht mehr viel zu lachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du die Gesellschaft anschaust, die Dinge des Lebens anschaust, da ist nicht mehr viel zu lachen. Das geht den Bach runter, das funktioniert nicht mehr, das ist verdeckt, das ist vergiftet, das ist verseucht. Dämonen sind auf die Menschheit losgelassen. Sie alle haben einfach nur auf dein Herz abgesehen, dass du Kummer hast, dass du Seelenängste hast, dass du Gewissensbisse hast. Und das ist schlimmer als körperliche Leiden. Diese inneren Leiden sind viel, 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 viel schlimmer. Innen drin. Abgelehnt, verstoßen, verachtet, ungeliebt zu sein. Etwas ist schlimmer als alles andere. Der Teufel und seine Dämonen betrügen die Menschen. Und selbst der Tod kann dich nicht erlösen. Was würde einer geben, wenn er sterben könnte, aber er stirbt nicht? Und es ist zu feige zu sterben, vom Dach runter zu springen oder sich Stich zu nehmen. In Offenbarung 9 lesen wir weiter. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und den Tod, und der Tod wird vor ihnen weglaufen. Kannst du dir sowas vorstellen? Der Tod wird vor ihnen weglaufen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen waren etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz gleich eines Menschenantlitz. Also sie beherrschten, sie kontrollierten, sie ließen die Leute nicht sterben. Sie haben sie künstlich ernährt. Einfach das. Und wenn ich so Leute im Koma manchmal beobachte und begleite ein Stück weit, dann sehe ich, das ist was Furchtbares. Sterben wollen und nicht sterben können. Am liebsten würde ich die Geräte abziehen und so weiter und sagen, wenn deine Uhr abgelaufen ist, dann geh nach Hause. In meiner Patientenverfügung habe ich gesagt, ich möchte nicht künstlich ernährt werden und am Leben gehalten werden. Wenn meine Zeit abgelaufen ist, ich gehe nach Hause zu meinem Vater, dem Vater des Herrn Jesus Christus. Zu dem möchte ich nach Hause gehen. Ich möchte nicht künstlich am Leben gehalten werden. Die Leute, die dann zu sich kommen, die erzählen dann nachher, was sie für Qualen durchgemacht haben. Und dann kommen sie und sagen, hättet ihr mir nur gehen lassen. Ich war so schön dort im Paradies, wenn sie im Koma waren, außerhalb des Leibes. Nur nebenbei, sie suchen den Tod und finden nicht. Man lässt sie nicht sterben. Normalerweise ist die Stachel eines Skorpions für den Menschen tödlich und zudem schmerzhaft. Aber hier, die starben nicht, sie wurden nur gequält. Das bewirkte dieser Stachel. Es wurden gequält diejenigen, die nicht das Mahlzeichen des Tieres hatten. Oder das Mahlzeichen des Tieres hatten. Die nicht zu Jesus gehörten. Die nicht versiegelt waren vom Heiligen Geist. Und Geschwister, ich habe eine Botschaft heute für die Gemeinde und für euch. Lasst euch versiegeln vom Heiligen Geist, bevor der Antichrist euch versiegelt. Es wird ein Tag kommen, wo du weder kaufen noch verkaufen kannst, ohne deine Kreditkarte. Die Kreditkarte wird bald abgeschafft werden. Da wird es nur noch mit dem Daumen oder mit dem Scanner an deiner Stirn oder deinen Augen Iris sein und man wird einfach dich erkennen und da wirst du nichts mehr vormachen können. Und da wirst du weder kaufen noch verkaufen können. Da sieht man jetzt bei den ganzen Daten, da ist alles ausspioniert. Was glaubst denn du, wo die ganzen Datenbanken, wo die NSA hinarbeitet, die wollen alles erfassen, die wollen alles von jedem Bürger wissen, dass du total erfasst bist. Das, was Hitler nicht geschafft hat mit seinen Stasi-Leuten und seine Nazi-SS-Leute und so weiter, und was der Osten nicht geschafft hat, was das KGB nicht geschafft hat, was die Koreaner nicht geschafft haben, das schaffen die Amerikaner. Glaub mir das. Dass du weder kaufen noch verkaufen kannst. Deine Konten werden geprüft, deine E-Mails werden gelesen. Da wird alles gelesen. Du wirst der gläserne Bürger. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Wer nicht von Gott versiegelt wird, der wird in der Endzeit gequält. Weißt du, da wird man Druck ausüben. Weißt du nicht, was du für Programme angeguckt hast, mit wem du korrespondiert hast, was du gesagt hast? Bist ja ein Terrorist. Weißt du, in der Endzeit werden die Menschen gequält durch Regierungen, durch Banken, durch Justiz, durch die Medikamente, Gesetze, durch die Technik, durch den Materialismus, weißt du, durch die Orientierungslosigkeit. Man wird dir alles vordiktieren und vormachen und du wirst jeden Mist glauben. Gott ist nicht so. Gott sagt, du hast den Heiligen Geist, du kannst prüfen, du kannst dich entscheiden, du kannst deine eigene Meinung bilden. Deshalb das Siegel des Heiligen Geistes ist so wichtig. Paulus kommt nach Ephesus, die Leute waren verzaubert durch Hokuspokus, lauter Zauberbücher und dergleichen. Und dann wundert er sich, die Leute, bei denen ruckt es nirgendwo. Die Leute sind nicht angekommen, sie sind getauft, aber nicht angekommen bei Gott. Sag mal, fragte dann die Epheser, Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nein, wir haben noch nie was gehört davon. Aber viele haben heute schon viel vom Heiligen Geist gehört in den heutigen Tagen. Und es wird Zeit, dass du aufwachst. Gott versklavt niemand, aber der Antichrist wird die Menschen, die Massen, die ganze Gesellschaft, von Alaska bis nach Vladivostok, werden die Menschen versklavt. Weißt du, jetzt wird alles ausspioniert. Menschen werden belogen, so tun als ob. Aber die wollen dich nur haben, dich kassieren, deine Seele. In Lukas Kapitel 11, Vers 12 heißt es, vom Skorpion noch, weißt du, die Menschen werden gequält, Tag und Nacht, 5 Monate lang. Eine Zeit, die überschaubar ist. In Lukas 11, Vers 12 heißt es, so jemand ihn, also Gott, den Vater, um ein Ei bittet, der wird nicht einen Skorpion anbeten. Weißt du, täuschen, Gott wird nicht jemand täuschen und auch nicht enttäuschen. Im Ei schlummert normalerweise das Leben, ein Bild für Geburt und Wiedergeburt. Das ist das Ei. Wenn du Gott um ein Ei bittest, wirst du nicht ein Skorpion bekommen, das dich quält, das dich krank macht, das dich kaputt macht. Deshalb die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Leute. Wenn wir Gott um ein Ei bitten, um das Leben, das ausgebrütet wird durch den Heiligen Geist, der wird uns kein Skorpion geben. Doch der Teufel bietet einem Gift und Hölle an. Die Bosheit. Weißt du, er möchte kontrollieren. Der Teufel will nur eines, ist der gefallene Engel, dieser Luzifer, will die Menschen grundsätzlich kontrollieren. Die Meinung beherrschen, die Herzen beherrschen, die Seele beherrschen, den Geist beherrschen. Wer leben will, der muss von Gott angenommen werden, akzeptiert werden. Diese Siegel an der Stirn, versiegelt sein vom Heiligen Geist, von Gott versiegelt. Und da reicht nichts aus, ihr lieben Geschwister, und ich muss euch die Wahrheit sagen, es reicht nicht aus, ab und zu mal in den Gottesdienst zu kommen, um versiegelt zu werden. Es reicht nicht, die Bibel zu lesen, es reicht nicht, beten, es reicht nicht, getauft zu werden. Das ist alles nur, das ist notwendig, das ist okay, das ist in Ordnung, aber das reicht nicht aus. Weißt du, das ist nur das Äußere, das Herz muss von Gott berührt werden. Und da werden Leute eines Tages aufwachen, wie diese törichten Jungfrauen. Und die merken, mein Öl geht mir aus. Das Öl reicht nicht aus. Und sie werden von Tür zu Tür rennen und gucken, wo noch ein Krämer ist, der irgendwie noch was anbietet, irgendein christlicher Laden oder Buchladen. Vielleicht haben sie noch ein paar CDs von Matutis oder ein paar Kassetten oder sonst was. Vielleicht haben die noch was, das uns noch weiterhilft. Aber der Zug ist abgefahren, Leute. Die Tür war verschlossen. Da wird das Plärren niemand mehr was nützen. Da können sie schreien, poltern und klopfen. Macht auf, wir brauchen Öl. Es wird zu spät sein, Leute. Und es gibt ein zu spät. Und das ist die Wahrheit des Evangeliums. Gott ist Gott der Liebe. Und Gott hat noch die Tür offen. Gott lässt die Tür noch offen, aber es gibt ein zu spät. Bald ist es Schluss mit lustig. Mit der Bequemlichkeit. Mit der Freiheit. Weißt du, die Türen schließen sich. Wenn ich euch erzählen würde, würde der ganze Morgen nicht reichen, um euch zu erzählen. Wir sind schon tiefer gesunken als Nation, als wir denken. Jetzt, die Woche, haben zum ersten Mal 2 Schwule sich in der evangelischen Kirche trauen lassen. Ihr habt nichts damit, weißt du, schwul hin und schwul her. Aber, weißt du, aber dass die Kirche das absegnet, dass die Kirche das toleriert, was in der Bibel klipp und klar ausgesagt ist, was das ist. Weißt du, diese Freiheit, es ist zu spät mit der geistlichen Überfütterung. Da kann ich eine Sendung hören, da kann ich eine Predigt hören, dort kann ich eine Gemeinde besuchen. Das Wort Gottes wird teuer werden und man wird von einem Ende der Erde zum anderen fahren. Und die Bibel beschreibt noch plastischer, an einem Rockzipfel eines Juden werden 10 Männer hängen. Bitte sag uns, bitte bet mit uns, bitte hilf uns. Es wird Schluss sein mit der religiösen Vielfalt, mit der frommen Arroganz. Wir sind die Richtigen. Vergiss, es geht nicht nur um die reine Lehre, hast du Jesus oder hast du Jesus nicht? Hat er dich angenommen oder hat er dich nicht angenommen? Bist du von Neuem geboren oder bist du es nicht? Langsam aber sicher gehen die Türen der Gnade zu. In der Welt wird es immer dunkler. In der Kirche, in den Kirchen, ich spreche nur von Kirchen, in den Gemeinden hin und her werden so viele Gräuel toleriert, wo Gott nicht mitmacht, wo Gott in seinem Wort verboten hat, aber das wird erst recht getan. Ich bin begeistert von dem russischen Präsidenten Putin. Weißt du, der zuerst mal KGB-Priester war, der zuerst einmal gegen Gott war, Kommunist war, jetzt geht in die Kirche, jetzt wirft er doch den Amerikanern vor, in der westlichen Welt gibt's mehr Christenverfolgung und man sollte was gegen Christenverfolgung machen und tun und so weiter. Der wird fromm. Musst du vorstellen, weißt du, die Leute, von denen wir am allerwenigsten gedacht haben, die sind vielleicht dem lieben Gott viel, viel näher. Und dann mit Homosexualität, was er da auf sich hat. Alles nur, du siehst das so, wir haben die manchmal mit Steine beworfen und sagen, die Russen, die Kommunisten. Aber was ist jetzt mit den Christen? Hier im Westen. In den USA steht ein Pastor vor Gericht. Er darf keine nicht registrierten Hauskreise leiten, weil sie außerhalb der Kirche sind. Muss ich vorstellen. Und das ist in Amerika. Ein demokratisches Land, wir haben Freiheit. Nur auf dem Papier. Der darf keine Hauskreise leiten, weil sie außerhalb der Kirche sind. Und nicht in der Kirche. Und nicht unter der amerikanischen Flagge. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst habe Probleme gehabt, weil ich in der Schweiz auf der Bibelschule einfach gesagt habe, ich werde nicht predigen, solange die amerikanische Flagge in der Schweiz ist. Wenn die Schweizer Flagge ist, okay, habe ich nicht, das ist ja Nationalbewusstsein. Aber Amerikaner, der Amerikaner darf nicht predigen und nicht was verkündigen, öffentlich sprechen, ohne der amerikanischen Flagge. Wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes und nicht die Flagge der Amerikaner. Und nicht irgendwo ein Segen eines Politikers. Aber da steht er unter Gericht, dieser gute Mann. Satan will alles verbieten, was Gott betrifft. Was glaubst du, warum er alles so ausspäht und warum er so alles ausspioniert? Damit er das eines Tages gegen Christen verwendet und verwenden kann. Eines Tages werden die Christen als Terroristen tituliert. Er sucht ja die Terroristen. Du darfst heute nichts mehr über die Sünde sagen. Sobald du was über die Sünde sagst, bist du ein Verbrecher. Menschenfeind, kein Humanist. Der Teufel wird beleidigt, sobald du etwas über die Sünde sagst. Weißt du, ich übe jetzt langsam durch die Blume zu sprechen. Wenn ich über bestimmten Sünden spreche, ich sage der Teufel, die Dämonen, die Hölle. Aber ich meine wirklich, was los ist. Und du musst vorsichtig sein, was du sagst und was du schreibst und was du tust. Denn die verstehen es nicht. Gottlosigkeit unterwandert die Kirchen. Der Geist der Isabel regiert die meisten christlichen Gemeinden und Kreise. Die Menschen werden nach und nach entmündigt. Die wissen nicht mehr, was sie glauben. Wenn du heute einen Christen fragst, was glaubst du, dann erzählt er dir alles Mögliche. Bloß nicht, dass er an Jesus glaubt. Weißt du, heute werden Menschen nur noch von Experten bedient. Und das Groß der Christenheit ist entmündigt worden, ihr liebe Leute. Wir sollten wieder unsere Bibel zur Hand nehmen und selber studieren, ob es sich so verhält, was der Pastor predigt. Was der Evangelist im Fernsehen verkündigt. Weißt du, die wollen oft nur dein Geld haben. In aller Liebe. Ich gönn's ihnen, die sollen auch gute Tage leben. Aber die Sache des Evangeliums ist nicht, dass man ein Millionär wird. Die Sache des Evangeliums ist, dass die Seele gerettet wird von jedem einzelnen Menschen. Weißt du, das Groß der Christenheit hat sich entmündigen lassen. Durch frommes Geschwafel. Wir sind alle gut. Das Leben ist positiv. Das Evangelium ist positiv, grundsätzlich. Aber es geht um die Erlösung, Leute. Erlösung von Sünde und Tod und Teufel. Um das geht es. Nicht nur, dass ich weniger Zipperleins habe. Die habe ich. Die kriegst du, wenn du älter wirst, noch mehr. Weißt du, da macht der Fuß nicht mehr mit, da macht der Kopf nicht mehr mit, da machen die Ohren nicht mehr mit. Steht ja alles schon in der Bibel. Dann fallen einem die Haare aus. Aber wir haben einen neuen Körper von Gott in der Herrlichkeit. Halleluja. Weißt du, in der Christenheit gibt es so viele Mitläufer, die nur alles tolerieren, das ist alles in Ordnung. Aber weißt du, was in der Christenheit heutzutage fehlt? Lass mich die Wahrheit sagen. Gottesfurcht und Heiligkeit. Gottesfurcht und Heiligkeit. In der Christenheit fehlt Gottesfurcht und Heiligkeit. Und wisst ihr, was Heiligkeit ist? Heilig dem Herrn. Und das steht in der Bibel. Alle, die dem Herrn dienen, sollen an ihrer Stirn einfach ein Text, ein Stirnband tragen. Nicht von dem Fußballverein, sondern heilig dem Herrn. Du gehörst dem Herrn. Du bist Gottes Eigentum. Und der Feind darf dich nicht anlassen. Aber weil er nicht weiß, ob du dem Herrn gehörst oder nicht, das greift er dich ständig an. Aber wer ganz bewusst sich auf die Seite Gottes stellt, der wird vom Feind nicht angegriffen. Ich sage euch, ich schwöre es euch. Wenn du für Gott dastehst, wirst du durch all diese Anfechtungen mitten durchgehen. Ein Kennzeichen von entmündigten Christen ist, sie haben keine geistliche Reife, sind geistliche Analphabeten, haben keinen Zugang zu Gott, sind entmündigt, nirgendwo zu Hause. Wo bist du zu Hause? Ja, ich gehe, einmal tut es, ich gehe dorthin und ich gehe dorthin. Die gehen überall, aber nirgendwo sind sie zu Hause. Wo wohnst du? Du bist nicht Jesus, Füchse haben Gruben und Vögel haben Nester. Du bist ein Mensch, du brauchst ein Zuhause. Weißt du, es reicht nicht aus, nur dass Gott dich angenommen hat. Und jetzt musst du Gott annehmen und auch die Gemeinde annehmen. Und weißt du, viele wundern sich, sind erstaunt, entsetzt, fassungslos. Warum ist mein Leben so fruchtlos? Ich habe keinen Sieg. Vielleicht 3 Wochen, aber dann ist der Sieg wieder futsch, kommt wieder was Neues. Wieder neu belagert, neu angegriffen, neu versucht, neu angefochten. Weißt du, ich bringe nicht zustande. Keine einzige Seele kann ich Jesus präsentieren. Bin unausgefüllt. Dann muss ich da noch ein Programm gucken und da noch ein Programm gucken. Das reicht mir nicht alles aus. Ich brauche noch mehr Lehre, mehr Gebet, mehr Anbetung. Vergiss es alles. Wenn du von Gott angenommen bist und in Gott erfüllt bist, dann bist du zu Hause. Dann bist du mündig. Dann weißt du, was die Sache ist. Entmündigte Christen leben nur von frommen Überangeboten, von Konferenzen und Tagungen und Seminare. Sie haben keine Zeit für die Stille. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, Stille. Weil Stille ist nicht einschlafen. Mir tut's gut, die paar Tage Freizeit. Ich schlafe, wer murmelt dir? Ich hol die Zeit nach. Ja. Weißt du, aber stille Zeit ist nicht still sein, sondern mit Gott sprechen, mit Gott kommunizieren, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Viele sind enttäuscht von ihrer Berufung. Ich habe so geglaubt, ich habe so gehofft, aber was habe ich zustande gebracht? Entmündigte Christen, sie hören Gott nicht, sie sind noch menschenhörig, sie führen geistlich ein primitives Leben. Leider Gottes ist es so in dieser Welt. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Wenn du nicht gut gerüstet bist, nicht gut genährt wirst und gut gestärkt wirst, du wirst nicht überleben. Hast du das Siegel Gottes an deiner Stirn? Bist du von Gott angenommen? Du musst versiegelt sein von Gott. Und weißt du, was versiegelt ist? Abgedichtet. Abgedichtet. Sonst gehst du unter. Sonst, wenn Noah nicht alle Ritzen abgedichtet hätte, wäre die Arche schon längst untergegangen. Hätte er gar nicht überlebt. Aber er hat alles abgedichtet. Alle Spalten, was dazwischen war. In Epheser Kapitel 1, Vers 13, hier lese ich. Das gilt aber auch für euch, auch für uns und für mich, für uns alle. Das gilt für euch, schreibt der Apostel Paulus, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, die Botschaft im Glauben angenommen, von Gott angenommen sein, und so war das die Botschaft. Also jetzt, ihr habt das Evangelium im Glauben angenommen, gehört ihr nun zu Gott? Großartiges Wort. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Den Heiligen Geist schenkte jedem Glaubenden. Weißt du, da musst du nicht stundenlang, wochenlang, Monate, jahrelang suchen. Ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche den Heiligen Geist. Wenn du richtig glaubst, kommt der Heilige Geist von selbst. Amen. Da musst du nicht betteln und winseln und plärren und von Geistheiler zu Geistheiler rennen oder Gebetsbruder und Gebetsschwester laufen. Der Heilige Geist kommt von selbst. als ihr gläubig wurdet, diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbürgt uns das vollständige Erbe, der Heilige Geist, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir in seiner Herrlichkeit lobend und preisend dastehen. Bist du schon vom Heiligen Geist abgedichtet? Versiegelt ist das andere Wort. Abgedichtet. Abgedichtet. Verschlossen. Ja, dicht gemacht. Da kommt die Sünde nicht mehr rein in mein Herz. Wenn du von Gott verschlossen, abgedichtet wurdest, dann werden die Gerichte Gottes dich nicht treffen. Satan wird dich nicht finden. Und die Tür war verschlossen bei Lot. Die konnten sich tasten, so viel sie wollten. Sie konnten schreien, so viel sie wollen. Lot hat vielleicht das Geschrei gehört, aber die Leute sind nicht zu ihm reingekommen, weil Gott sie mit Blindheit geschlagen hat. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du den Heiligen Geist hast, die Leute in deiner Umgebung werden mit Blindheit geschlagen. Die werden das gar nicht merken, was mit dir los ist. Dass du Jesus liebst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du auf dem Weg zum Himmel bist. Die sehen, du marschierst, aber die wissen nicht, wohin du marschierst. Die Gerichte Gottes werden dich nicht treffen, denn es ist eine Mauer um dich, eine unsichtbare Mauer. Du bist untergetaucht, bist als Eigentum Gottes, bist verschwunden vor den Augen der Gottlosen und Sünder. Es sei denn, du outest dich und du sagst, was los ist und bekennst Jesus Christus. Der Heilige Geist ist die beste Versicherung für deine Vorsorge, für die Ewigkeit. Das war so toll, als ich am Sonntag mit Gertrud stand und sie in die Hand nahm und sagte, Gertrud, bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Dann sagte, ich habe alles unter das Kreuz gebracht. Und ich bin mit Gott und mir im Reinen. Ich finde es toll. Sind wir mit Gott und mit uns selbst im Reinen? Vielleicht mit Gott schon, aber wie ist es mit dir selber? Den magst du nicht, den magst du nicht und den magst du nicht und den magst du nicht und das magst du nicht. Bist du mit Gott und mit dir selbst im Reinen? Ich habe vor einigen Jahren hier in der Nähe vom Gesundbrunnen jemand beerdigt oder jemand zuerst mal begleitet, der war zuerst krank. Die Frau kam hier auch in der Gemeinde und der Mann war sterbenskrank. Besuche ich, dann bete ich das Vaterunser und sage ich, er war kein Christ als solches. Er war nur Theatermensch und im Theater gespielt, aber sonst nicht groß auf Gott was gegeben. Und dann frage ich noch am Schluss nach dem Vater unser, sind Sie mit Gott und mit sich selbst im Reinen? Dann sagt er, nein, ich habe noch jemand, wo ich was noch in Ordnung bringen muss. Ich habe gesagt, Frau, bring das Telefon her, der muss heute noch was in Ordnung bringen. Wer weiß, ob er noch morgen lebt. Hat angerufen und was in Ordnung gebracht. Die beiden Männer haben was geweint und die haben zuerst mal sich gemobbt gegenseitig und sich kaputt gemacht und fertig gemacht und hat sich entschuldigt und sagt, ich bin schwer krank. Tag drauf ist er verstorben. Stell dir mal vor, er nimmt dieses Unbereinigte mit in die Ewigkeit. Da muss er, bin ich katholisch, aber da muss man nachher noch durchs Fegefeuer womöglich noch durch und gereinigt werden. Weißt du, das ist dann zu spät. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, steht in meiner Bibel. So, die beste Versicherung ist der Heilige Geist. Weißt du, bei den Versicherungen heißt es immer, gut, wenn sie uns nicht brauchen. Steht bei der Versicherung immer. Gut, wenn sie uns nicht brauchen, aber es ist noch besser, uns zu haben, wenn sie uns brauchen. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. So ist es mit all den Dingen, die Gott uns gibt, wie bei der Versicherung. Gut, dass du es jetzt nicht alles brauchst. Und du brauchst nicht alles. Das, was ich heute Morgen predige, brauchst du vielleicht nicht, aber gut, dass du das gehört hast. Gut, dass du das weißt. Wenn du brauchst, ist es nachher da. Und dann, wenn du das brauchst, dann kannst du nur noch zurückgreifen. Ist alles in Ordnung? Die große Trübsal kommt, ganz gewiss, steht vor der Tür. Gut, wenn dein Leben auf die Ewigkeit versichert ist. Bist du schon von Gott angenommen? Und hat Gott dich angenommen? Das ist mir wichtiger. Ich habe Jesus angenommen, aber hat Jesus auch mich angenommen? Bin ich in seinen Händen gezeichnet? Bist du da sicher? Wo ist deine Police? Weißt du, bei der Versicherung zählt nicht was. Ich bin versichert. Aber wo ist die Police? Wo ist die Zusage? Die Garantie? Bist du von Gott schon angenommen? Hast du schon bei Gott im Himmel Asyl bekommen? Erwartet mich schon der Himmel? Und die Engel werden die Erlösten heimtragen? Gibt es für dich schon oben eine Wohnung? Jesus sagt im Johannes 14, ich gehe hin und voraus, euch eine Stätte zu bereiten, und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Oder wirst du dort ein Fremdling sein, ein Ausländer, ein Ungewollter? Es reicht schon, wenn du schon auf dieser Welt ungewollt bist. Aber willst du drüben auch so ankommen? Ich kenne hier niemanden. Es ist Freude, schau mal, es ist Freude, sagt Jesus, oder den Engel im Himmel, über jeden Sünder, der Buße tut. Hast du schon Buße über dein Leben getan? Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir mal anständig Buße getan haben über unser Leben. Buße heißt Umkehr in die andere Richtung. Ich gehe nicht zum Baum, aber trotzdem. Kehrtwende. Und da ist Freude über jeden, der sein Leben verändert, sich verändern lässt. Erst wenn Gott dich anerkannt hat, erst wenn du unter seinem Schutz stehst, erst dann erwartet dich der Himmel. In Offenbarung 7, Vers 1 und folgende Verse heißt es hier, und dann sah ich in jeder der vier Himmelsrichtungen einen Engel stehen. Pass auf, alle vier Himmelsrichtungen ist für diese Erde, für diese Welt Zahl 4. Sie hielten die Winde und Stürme zurück. Kein Lufthauch war zu spüren, also Windstille, kurz vor dem Sturm. Weder auf der Erde noch auf dem Meer noch in den Blättern raschelte es. Aus dem Osten, wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel heraufsteigen, und er trug das Siegel des lebendigen Gottes, den vier Engel, die von Gott mit Macht, die Macht erhalten haben, alles zu verderben, das Land und Meer und so weiter. Da hörte ich mit lauter Stimme, wartet, wartet. Bringt noch kein Unglück über das Land, das Meer und die Bäume. Erst wollen wir alle, die zu Gott gehören und ihm dienen, ein Siegel auf der Stirn drücken. Warum jetzt gerade so still ist und ruhig und nichts Außergewöhnliches passiert, kein Krieg, keine Atombombe fällt, keine Katastrophe ist? Wartet! Zuerst müssen die versiegelt werden, die Gott dienen, Gott gehören, an Gott glauben, die müssen versiegelt werden. Diese Zeit der Stille, der Ruhe, ist Gnadenzeit, Leute. Gott wartet auf dich, dass du diese Zeit auskaufst, um versiegelt zu werden. Hör mir gut zu, das Siegel Gottes zu bekommen. Diese himmlische Versicherung. Der ganze Himmel wartet, die Gerichte warten. In China entsteht eine große Supermacht. Der wird Amerika in den Schatten stellen. Die werden alle Amerikaner aufkaufen eines Tages. Weißt du, da entsteht eine Supermacht im Osten, wartet, bis das alles kommt. Bismarck hat gesagt, wenn die gelbe Gefahr kommt, von der gelben Gefahr sprach er, wenn die Chinesen mal kommen, ein Heer von 200 Millionen Soldaten steht hier in der Bibel, das kann nur China sein und Indien und der ganze asiatische Osten. Die stehen schon marschbereit. Wartet, bis die versiegelt sind. Der ganze Himmel wartet, bis du soweit bist. Der Antichrist, der Teufel, versucht jetzt inzwischen, das alles zu kopieren, nachzuäffen. Das ist der größte Affe, der es überhaupt gibt. Das ist Satan selber. Versucht alles nachzumachen. Lies Offenbarung 13, Vers 6 und Offenbarung 16, Vers 2. Und er gab ihnen ein Mahlzeichen, das Mahlzeichen des Tieres, das man weder kaufen noch verkaufen kann. Geh, nimm dein Rezept, wenn du vom Arzt mal ein Rezept bekommst. Geh und guck mal dein Rezept in der Ecke. Auf der rechten Seite ist 666. Und man fragt nach, warum deshalb so ist und wieso das so ist. Kein Arzt, kein Apotheker, kein Mediziner, nicht mal die Krankenkasse kann sagen, warum 666 auf deinem Rezept ist. Weißt du, das ist, guck nach Hause, muss mir nicht glauben. Ich weiß, wovon ich spreche. Und gab ein Zeichen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Wir sind mittendrin in dieser Zeitspanne. Doch Gott kennt die Seinen, die ihm dienen, die an ihn glauben, die ihn lieben, die ihn anbeten durch ihr Leben. Alle, die nicht unter der Herrschaft Jesu stehen, werden eines Tages das Siegel des Antichristen haben. Leute, wir sind dran. Wir werden unter der Herrschaft des Antichristen stehen und mit ihm mit abfahren. Und Gott schloss hinterm Noah die Tür zu, oder war zu. Es ist Gnadenzeit, die Stille vor dem Sturm. Weißt du, so ruhig, so peaceful, wie wir jetzt heute alles haben in der Welt. Alle erbauen sich, alle, wir haben, leben in einer globalisierten Welt, alle sind so eins. Aber das ist alles nur Täuscherei, Augenwischerei. den Mündigten, Leute, die es nicht ernst gemacht haben mit ihrem Glauben, die bleiben unter sich. Und die, die glauben, die aufgeklärt, erleuchtet wurden, die werden auch unter sich bleiben. Noah mit seiner Familie und die Welt von damals. Und es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien. Und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Bist du von Gott schon angenommen? Bist du schon in seine Hände gezeichnet, eingraviert? Weißt du, durch seine Wunden sind wir geheilt. Mein Herr und mein Gott, hat Thomas gerufen. Bist du schon wirklich erlöst durch seine Gnade? Nicht durch deine Leistung, durch deine Anstrengung, durch deine Beterei und Frömmigkeit und dein Bibelstudium. Alles ist gut und in Ordnung. Aber du wirst erlöst allein aus Gnaden. Da kann sich niemand rühmen. Ja, ich habe so viel gebetet. Vergiss deine Gebete. Ein einziges Gebet nützt: Herr, erbarm dich meiner. Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht: Gott, ich danke dir. Och, vergiss das ganze religiöse Firlefanz. Und nur wer in der Hand Jesu gezeichnet ist, der wird dort sicher sein. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Bevor Gott dich annimmt, löst er dich von allen Abhängigkeiten. Ich will dir die Wahrheit sagen. Löse dich. Deshalb, dieses Angenommensein ist auch ein Loslassen, ein ständiges, permanentes Loslassen. Du lässt Vater und Mutter los, du lässt Mann und Frau los, du lässt Kinder und Familie los, du lässt das Geld los, du lässt die Gesellschaft los, du lässt deine Verwandtschaft los. Das ist nur ein ständiges Loslassen, Leute. Und dann, du wirst nur bei Gott angenommen. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach, hat Jesus dem reichen Jüngling gesagt. Bevor Gott dich annimmt, löse dich von deinem Schweinebauer, was es auch immer ist, da wo du mampfst. Von allen Irrtümern löst er dich, von falschen Lehren und Religionen, von falschen Wegen. Er erlöst uns von allem Übel. Er erlöst uns von allem Übel, was es auch immer heißt. Er fordert dich auf, 5. Mose Kapitel 30, Vers 19, Leben und Tod lege ich vor dir, Segen und Fluch, wähle also das Leben, damit du lebst und auch deine Nachkommen. Wähle das Leben. Gott will uns beschenken, aber zuerst einmal, wir müssen wählen, uns entscheiden. Und erst dann nimmt er dich an, erst dann adoptiert er dich. Willst du überhaupt mit mir gehen? Willst du überhaupt bei mir sein? Willst du mit mir zusammenarbeiten? Und dann setzt er dich zum Erben ein und dann nimmt er dich unter seinem Schutz. Erst wenn du dein Ja ihm gegeben hast, so wie Jesus. Weißt du, erst, wann ist Jesus Jesus geworden? Gottes Sohn. Die Theologen streiten sich und ich lasse dich auch streiten, wenn du willst. Wann ist Jesus Gottes Sohn geworden? War er bei seiner Geburt? War er bei seiner Taufe? War er auf dem Berg der Verklärung? War er bei seiner Himmelfahrt? Wann ist Jesus Jesus geworden? Der Jesus, der hätte sein sollen und der er wirklich war. Wann ist Jesus Jesus geworden? Dieses Göttliche hat er schon immer in sich gehabt. Aber wann ist er als Mensch Jesus Jesus geworden? Weißt du, wann das gewesen ist? Bei der Taufe im Jordan. Da ist die Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Als Jesus gehorsam war, als er dem Johannes erklärt hat, es gebührt alle Gehorsam zu erfüllen, auch die Taufe. Ich muss nicht getauft werden. Er hätte nicht getauft werden müssen. Aber er sagt, ich muss gehorsam sein in allen Dingen. Ich muss meinen Brüdern gleich werden in allen Dingen. Da diese Stimme vom Himmel. Jesus ist vom Vater angenommen worden und der Vater bekennt sich von ihm und der Heilige Geist kommt auf ihn, als er Gott anfängt zu gehorchen, den ersten Schritt ins Wasser tut und Johannes ihn tauft. Johannes weigert sich zu taufen, aber er sagt, es muss sein, es muss sein, es muss sein. Jesus lebte fast 30 Jahre in Abhängigkeit von Josef und Maria, in Abhängigkeit von Menschen, von den Nazarenern dort. Er war Zimmermann, in Abhängigkeit von den Juden, aber jetzt liefert er sich Gott aus. Petrus sagt, und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Da hat er sich wieder zu ihm bekannt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Gott hat sich zu ihm bekannt. Sein Leben, sein Leiden war nicht umsonst. Deshalb, wir brauchen das Bekenntnis nicht nur, dass wir Gott bekennen, sondern Gott muss sich auch zu uns bekennen. Das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Gott hat ihn zum Herrn aller Dinge gemacht, zum König und zu Gott. Jesus ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung geworden dadurch. Galater Kapitel 1, Vers 1 sagt Paulus, meinen Auftrag, und das geht, du siehst, die Aposteln gingen in die gleiche Spur. Und er sagt, meinen Auftrag als Apostel habe ich nicht von Menschen, auch nicht von Petrus, auch nicht vom Papst und auch nicht vom Johannes. Meinen Auftrag habe ich nicht von Menschen erhalten und auch nicht durch menschliche Vermittlung. Ich erhielt ihn von Jesus Christus und von Gott, dem Vater des Herrn Jesus Christus, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich habe es von Gott erhalten. Wir brauchen unsere Berufung von Gott, ihr Lieben. Dass Gott sich zu uns bekennt, nicht der Petrus und nicht der Papst und nicht der Matthäus und nicht der Schwester sowieso und der Bruder sowieso. Vergiss das alles. Ich habe nicht von Menschen empfangen und nicht durch menschliche Vermittlung. Ja, der hat mir die Hände aufgelegt. Der kann dir auch einen Fuß auflegen. Das nützt nichts. Verstehst? Weißt du, da kann passieren, was da will. Es muss von ihm passieren. Der irdische Jesus wurde vom Vater angenommen, weil er dem Vater gefallen hat, weil der Vater ihn akzeptiert hat, was er tat. Die göttliche Seite war immer Gott. Da diskutieren wir nicht. Aber die menschliche Seite, und das gilt für dich und mich, du bist ja noch kein Gott und versuch es auch nicht zu sein. Die göttliche Seite brauchte keine göttliche Anerkennung, aber die menschliche Seite, das ist mein lieber Sohn, die Stimme vom Himmel. Alles, was Jesus damals als Mensch war, das hat er vom Vater. Weißt du, im Koran, da steht jetzt, dass Jesus Wunderwerke getan hat. Als Baby Jesus, als die Weisen kamen, hat er in menschlicher Sprache beantwortet ihre Fragen. Oder als die Lehmvögel machte, so hat er klatscht in die Hände und die flogen davon. Das sind nicht die Wunder, um die es hier geht. Um die Erlösungswunder. Die tat Jesus erst nach der Taufe. Nachdem der Vater sich zu ihm bekannte, hat er Autorität. Da bekam er die Aufträge. Nicht der Fluch, der über die Welt lag, bestimmte ihn, sondern der Segen des Vaters bestimmte ihn. Das ist mein lieber Sohn. Als Jesus von der Erde ging, segnete er dann auf dem Ölberg die Menschen und sagte, Vater, segne. So wie du mich gesandt hast, so sende ich sie jetzt. Er hat den empfangenen Segen nicht in den Himmel mitgenommen, den hat er hier gelassen. Den sollt ihr hören, diesen Jesus von Nazareth, den Gott auferweckt hat. Auf ihn sollt ihr achten, auf seine Befehle sollt ihr eingehen, sie annehmen. Seinen Segen sollt ihr empfangen, in seiner Kraft sollt ihr wirken, in seiner Gegenwart sollt ihr leben. Immer bewusst seid, Jesus ist hier. Nach der Himmelfahrt hörte das irdische Leben Jesu auf. Und jetzt sind die Jünger dran. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Jetzt müssen wir weitermachen, bis hierher. Jetzt müssen wir weiter im Namen Jesu handeln. Jetzt haben wir den Auftrag Jesu, den er einmal hatte hier auf dieser Erde. Stell dir mal vor, was du für eine hohe Berufung hast. Und das ist die Berufung, nicht ein bisschen Musik machen und nicht ein bisschen predigen und nicht ein bisschen irgendwas aufbauen. Nein, der Auftrag Jesu ist, geht hin in alle Welt, das zu tun, was der Vater mir gesagt hat zu tun. Die Salbung, der Geist Gottes war auf ihn. Lies mal Lukas Evangelium 4. Jetzt haben wir den Geist empfangen. Und jetzt müssen wir im Geist wandeln und im Geist handeln. Jetzt müssen wir das wahrmachen, was Jesus begonnen hatte. Wir sind ja seine Nachfolger. Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so send ich euch jetzt. Geht hin. So wie der Vater Jesus auch angenommen hat, so nimmt er jetzt uns an. Wenn wir gehorchen. Wenn wir in Jesu Wege gehen. So wie der Vater mit Jesus war, so ist jetzt der Vater mit uns, denn es ist unser Vater. Das ist toll, finde ich, unser Vater. Jesus sagt, die Herrlichkeit, Johannes 17, die Herrlichkeit, die ich hatte, die gebe ich euch jetzt. Also, er ist in den Himmel gegangen und die Herrlichkeit hat er hier gelassen. Das Ganze, weißt du, er hat alles dort in Hülle und Fülle, braucht er gar nicht. Aber ich lasse es euch, meine Herrlichkeit. Und vom Heiligen Geist sagte, wenn er kommen wird, er wird von dem Meinem nehmen und euch geben. Das ist Erlösung, meine Lieben. Das ist Erlösung. Jetzt sind wir die geliebten Söhne und Töchter Gottes, vorausgesetzt, wir laufen den gleichen Weg. Wir gehen in seine Spuren. Paulus, ich habe meinen Auftrag nicht von Menschen erhalten. Wir müssen wieder dort zurückkommen zum Evangelium, wo wir direkt persönlich von Gott berührt werden. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Unser neues Leben ist nicht ein menschliches Leben, ein menschliches Wirken, ein menschliches Dasein, es ist etwas Übernatürliches. Das kann nicht durch unsere Fähigkeiten zustande kommen, genauso wenig wie es durch Jesu Werke hier auf dieser Erde zustande kam. Jesus hat sich nur taufen lassen, das war alles. Und dann kam die Taube und dann kam die Stimme. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst, was in Johannes 1, im Johannes Evangelium 1 steht. Unser Leben ist durch Gehorsam geprägt, durch Gottes Gehorsam. Jesus wurde Sohn Gottes, Hebräer 5, Vers 8, durch Gehorsam. Und du wirst Christ, Kind Gottes, ein Heiliger, durch Gehorsam. Ich weiß, Amen. Gehorsam, weißt du, Gehorsam schmeckt uns nicht, ich muss gehorchen. Weißt du, die meisten wollen nicht gehorchen. Aber um angenommen zu werden, musst du anfangen zu gehorchen. Was es auch immer heißt. Alles, was er hatte, hat er durch Gehorsam gelernt und bekommen. Alles, was du als Kind Gottes haben kannst, bekommst du auch nur durch Gehorsam. Egal, ob jetzt menschliche Gaben sind oder göttliche Gaben, du musst gehorsam üben, 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 musst trainieren, 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 sonst kommt nichts, von nichts kommt nichts. Selbst wenn du eine Gabe hast, die Gabe muss erweckt werden, die Gabe muss gefördert werden. Wer nicht gehorcht, erreicht nichts. Das ist ganz einfach, das ist eine Binsenweisheit. Jesus gehorchte und er sagt, lernt von mir, lernt von mir. Jesus gehorchte seinen Eltern. Du, das war nicht einfach. Weißt du, jemanden über sich zu haben, wo man immer kommandiert hat, wo man nur befohlen hat und jetzt, komm her, mach das, mach das, mach das, Waschgeschirr aus, ab, trag den Müll weg. Du musst vorstellen, das alles musste der Herr Jesus machen. Und er lernte Gehorsam der Mutter Maria. Die hat ihn jetzt kommandiert. Eine Frau. Den Sohn Gottes kommandiert jetzt eine Frau. Jesus gehorchte dem Gesetz. Jesus gehorchte der Predigt des Johannes. Er ließ sich taufen. Johannes trat auf und er kommt und lässt sich taufen. Hat es nicht nötig gehabt. Er gehorchte seinem Vater und er gehorchte nicht dem Satan, als er ihn versuchte. Er gehorchte nicht. Wenn man Gott gehorcht, wird man von Gott angenommen, wird man von Gott mit dem Segen überschüttet, bekommt man den Heiligen Geist, wird man versiegelt, kriegst einen Stempel. Nicht nur einen Tropfen Öl, nein, du wirst versiegelt. Wenn man Gott gehorcht, wird man von Gott angenommen. Weißt du, und dann bekommst du plötzlich ein höheres Verständnis, höhere Fähigkeiten. Kannst du plötzlich glauben, was du überhaupt vorher gar nicht glauben konntest, was du gar nicht einsehen konntest, was du gar keine Ahnung gehabt hast. Plötzlich ist dein Horizont geweitet. Und jetzt hört mir, was Gott mir gesagt hat in diesen Tagen. Ich möchte es euch weitergeben. Gott kann uns nur helfen, wenn wir ihm gehorchen. Ganz einfach. Wenn du Gottes Hilfe brauchst, fang an, ihm zu gehorchen. Seinem Wort und deiner inneren Stimme und der Predigt des Evangeliums. Diese drei Sachen. Du kannst nicht nur der Bibel gehorchen, da kannst du manchmal in den Brunnen springen. Und du kannst nicht deiner inneren Stimme gehorchen, das können Erbsen sein. Und du kannst auch nicht der Predigt gehorchen, weißt du, das kann menschlich sein. Du musst alle drei. Drei sind, die das Zeugnis geben, steht in der Bibel. Gott kann uns nur was geben, wenn wir gehorchen. Du bittest, aber fang an zu gehorchen. Fang an, den Zehnten zu geben. Nur als Beispiel. Ja, dann habe ich jetzt wieder nichts. Weißt du, fang an, den Zehnten zu geben. Seine Bedienung, seine Dienste funktionieren nur, wenn wir gehorchen. Wenn wir die Betriebsanleitung genauso machen, wie es beschrieben ist. Gott kann uns was lehren, wenn wir gehorchen. Der Lehrer kann uns nichts beibringen, wenn wir Sturköpfe sind. Boykottieren, null Bock haben, kann uns nichts beibringen. Er schlägt nicht, er sagt, komm, lass es. Gott kann uns nichts weiterführen, kann uns nicht weiterführen. Wir werden Gott verstehen, wenn wir gehorchen. Gott kann uns erst was anvertrauen, wenn wir gehorchen. Wenn er sich auf uns verlassen kann, dann kann Gott uns dienen, kann Gott zu uns reden, kann uns neue Anweisungen geben. Viele kriegen gar keine neuen Anweisungen mehr. Dann der liebe Gott sagt, ja, hast du das, was ich vorgestern gesagt habe, auch schon getan? Hast du schon die Krüge mit Wasser gefüllt? Du möchtest gleich Wasser in Wein verwandeln und gleich große Sache sehen? Nein, zuerst mal die Krüge mit Wasser füllen. Wir entwickeln uns weiter, wenn wir gehorchen. Furchtbar. Wir sind gehorsam. Wir steigern unsere Kraft, wenn wir gehorchen. Den Naturgesetzen oder wem auch immer. Weißt du, immer mehr trainieren, trainieren, trainieren. Wir werden Kinder Gottes, wenn wir gehorchen, wenn wir das alles annehmen, was Gott uns gibt. Aber Herr, weißt du, ich möchte den Heiligen Geist im Bett bekommen. Ja, freilich kannst du im Bett bekommen. Aber der liebe Gott will vielleicht auf der Straße, auf dem Leopoldplatz, plötzlich bist du unter der Salbung des Heiligen Geistes. Drehst dich. Ich möchte mal sehen, wie du den Heiligen Geist bekommst. Ich habe mal einmal in einer Zeltmission jemand erlebt, da kommt einer und sagt, ich möchte auch mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber nicht so wie die da. Weißt du, die wälzen sich auf den Boden, die fallen hin und. Und dann kommt er nach vorne und man betet mit ihm und der macht Purzelbäume. Von links nach rechts und von rechts nach links. Da richtige Staubwolke, da war Sägemehl ausgestreut. Eine richtige Staubwolke mit seinem weißen Anzug. Er wurde erfüllt, genauso wie er nicht wollte. Wenn Gott wirkt, weißt du, er wirkt so, wie er will und nicht wie du und wie nicht ich, wie die Kirche will oder sonst was, ganz anders. Mach dich gefasst auf das Wirken Gottes. Gehorche. Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Der Mann in der Bibel, die Geschichte mit dem hochzeitlichen Kleid, weißt du, der wollte seinen Maßanzug nicht ausziehen. Und dann kommt der Herr und besieht die Gäste und sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid? Wie hast du dich reingeschlichen in diese Gesellschaft? Da stehen doch Wächter, spalier an der Tür. Und viele mohren sich ins Reich Gottes rein und denken, jetzt ist alles in Ordnung, Palette. Wer dem Kleinen nicht gehorcht, gehorcht auch nicht dem Großen. Der gehorcht auch im Leben nicht. Wer Autorität haben will, der muss gehorchen. Denk an diesen römischen Hauptmann, der kommt zu Jesus. Jesus, du brauchst nicht zu mir kommen. Ich bin ein Soldat. Und wenn ich sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Ich stehe unter einer Autorität. Ich muss gehorchen. Und die müssen mir gehorchen. Du siehst, wie Gehorsam funktioniert. Wenn wir tun, was Gott sagt, passiert auch das, was er uns versprochen hat. Erfüllt er sein Wort, seine Kraft, seinen Geist in uns. Weißt du, wenn wir gehorchen, dann wird aus Wasser Wein. Da musst du nicht groß zaubern und fuchteln und fromme Formeln aufsagen. Da ist überhaupt nichts von Hokuspokus. Weißt du, wenn Gott Wunder wirkt, da ist gar nichts, das ist nur Gehorsam, purer Gehorsam. Da steht nicht der Petrus und sagt, da ist gar nichts. Die geben die Knechte, das waren nicht die Knechte von dem Hausvater, das waren die Diener Jesu, die Jünger Jesu. Die haben das machen müssen, Wasser schleppen, Wasser dem Speisemeister geben müssen. Und sie haben getan, nur was er sagt. So einfach geht's im Reich Gottes. Tu, was er sagt. Ich verrate ein Geheimnis. Wer Gott nicht enttäuscht, der wird auch von Gott nicht enttäuscht. Wer zu Gott steht, zu dem steht auch der Herr mit seiner ganzen Armee und Armada. Wer für Gott kämpft, für den kämpft auch Gott. Wer Gott dient, dem dient auch Gott. Wer Gott preist, den preist auch Gott. Ach, guck mal, der Armselige, der preist Gott und wackelt. Weißt du, der wird von Gott gestärkt und von Gott gesegnet. Wer nach dem Reich Gottes trachtet, dem fällt alles zu. Von Gott angenommen sein, das ist meine Botschaft heute. Wer Gott gibt, dem wird es auch von Gott wieder gegeben werden. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Wir sollten Gott anpassen, mehr und mehr, Geschwister. Wir sind in der Endzeit, in der letzten Zeit. Wir sind das Ebenbild Gottes und wir sollten so sein wie er. Aber wir müssen uns an ihm anpassen und nicht an den Menschen und nicht an irgendwelche Strukturen, Systeme. Der Teufel will nur, dass du dich ihm anpasst. Deshalb sagt die Heilige Schrift, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Weißt du, viele Christen, die benehmen sich so, als wenn Gott tot wäre. Aber Gott lebt, Halleluja, Jesus lebt, er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das Größte, was ein Mensch je erleben kann, ist von Gott angenommen zu werden. Ich bin angenommen. Gott liebt mich. Bin Kind Gottes. Deshalb heißt es in der Bibel, als die Jünger nach Hause kommen nach seinem Missionsdienst und sagen, Meister, stell dir mal vor, sogar die Dämonen sind uns untertan. Dann sagt Jesus, vergiss es. Das ist alles nur Käse. Vergiss es. Freut euch nicht, dass euch Dämonen untertan seid, dass ihr Kranke heilen könnt und dass ihr dies und jenes bewirken könnt. Freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das ist die wahre Freude, dass wir im Stammbuch Gottes stehen, im Stammbaum Jesu aufgenommen worden sind. Bist du schon im Buch des Lebens eingetragen? Bist vielleicht evangelisch, getauft, katholisch, vielleicht auch gar nichts. Viele sind hier in Berlin gar nichts. sind Heiden, aber es gibt keine Heiden mehr. Es sind so, ja, nothing. In Johannes 1, Vers 33, Johannes macht hier eine starke Aussage, hört euch das an. Ich sah den Geist Gottes auf eine, wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Vorher wusste ich das nicht, dass er es war. Weißt du, der Johannes wusste nicht, dass es Jesus ist, den er jetzt tauft, dass er der Messias ist, dass er der Heiland, der Erlöser ist. Das wusste ich nicht vorher. Johannes 1, 33. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte mir gesagt, wenn du siehst, auf wem sich der Geist Gottes niederlässt und bei dem bleibt, das ist er. Der Geist, auf dem bleibt. Und Johannes sagt, und ich verbürge mich dafür, dass dieser Mann, dieser Mensch Gottes Sohn ist. Ich verbürge, denn ich sah den Geist Gottes, wie er auf den niederkommt. Kinder Gottes haben den Geist Gottes und das sind sie in ihrem Element. Da gehen sie richtig auf, da blühen sie richtig auf. Römer Kapitel 8, Vers 14. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Wie will einer anderen dienen, Geschwister? Wie will einer anderen missionieren und einen weiterhelfen ohne den Heiligen Geist? Jesus hat erst funktioniert, meine lieben Geschwister, als er den Heiligen Geist hatte. Nicht nur vom Heiligen Geist gezeugt und geboren, nein, er musste auch den Heiligen Geist haben. Wie willst du andere ermutigen, wenn du selbst nicht ermutigt wurdest? Wie willst du andere annehmen, wenn du selbst nicht angenommen wurdest und immer noch nicht weißt, bin ich nicht? Bin ich in seine Hände eingraviert oder nicht? Wie willst du andere trösten, wenn du selbst untröstlich bist und ungetröstet bist? Weißt du, ja, ich liebe den Herrn, aber weißt du, das christliche Leben ist so schwer. Oh. Weißt du, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Auch wenn wir durch Tiefen, durch die Hölle durch müssen. Die Freude am Herrn. Wie willst du andere aus der Sackgasse herausbringen, wenn du selbst verfahren hast und nicht weißt, wo du bist? Nur als Beispiel. Dich verirrt hast, im Irrtum irgendwo sitzt, dich festgefahren hast. Wie willst du andere glücklich machen, wenn du selbst unglücklich bist? Deshalb, wir brauchen zuerst die Erfahrung des Heiligen Geistes, dass wir erhoben worden sind, aufgeatmet haben, aufgelebt sind. Wie willst du andere sättigen, wenn du selbst hungrig bist? Wie willst du das? Sag mir. Wenn selbst der Magen einem knurrt. Wie willst du andere heilen, wenn du selbst krank bist, selbst noch in einer Krise steckst, selbst nicht mehr ein- noch ausweist? Wie willst du anderen da helfen? Wie willst du anderen vergeben, wenn du selbst nicht weißt, was Vergebung ist? Zuerst muss dir vergeben werden, damit du anderen vergeben kannst. Geschwister, das ist die große Erfahrung, die wir machen müssen als Christen. Uns muss zuerst vergeben werden. Wie willst du andere befreien, wenn du selbst noch ein Sklave, ein Knecht bist, ein Gebundener? Auch nur ein Freigänger, fromme Freigänger, die gibt's auch. Die dürfen so tagsüber raus, aber nachts nachher müssen sie nach Hause. Oder nachts, tagsüber sind sie im Knast, aber nachts dürfen sie gehen, so Freigänger. Viele sind fromme Freigänger. Du weißt ja, was es ist. Wie willst du andere führen, wenn du selbst keine Vision hast, keinen Durchblick hast und nicht weißt, mal, wer bin ich eigentlich? Wie willst du anderen Halt geben, wenn du selbst keinen Halt hast? Und so ein schwankendes Rohr bist, bewegt von jeglichem Wind, von jedem Problem. Wie willst du andere motivieren, wenn du selbst keine Ziele hast und konsequent diese Ziele verfolgst? Angenommen sein ist mein Thema. Jesus suchte erst seine Jünger, Geschwister. Jesus suchte erst seine Jünger, als er selbst die Salbung hatte. Vorher hat er nichts gemacht. Vorher wäre Unsinn rausgekommen. Entschuldigung. Aber er suchte erst seine Jünger, nachdem er die Salbung hatte. Als er selbst vom Vater bestätigt wurde. Als der Vater zu ihm sprach, das ist mein lieber Sohn. Als er den ganzen Gehorsam erfüllte. Als er seine Prüfung bestand, erst dann fing er an, Petrus, Andreas, Johannes. Er bat erst dann, sie zu folgen, als er selbst so weit war. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen von der Bibel her. Jesus antwortete erst dann den Menschen, als er selbst Gottes Antwort bekommen hatte. Und er erwartet nichts von anderen, was er selbst nicht bereit war zu tun. Krankheiten, Dämonen folgten ihm, nachdem er Gott gefolgt ist. Nachdem er gesagt hat, es gebührt, jeden Gehorsam zu erfüllen. Unser Gehorsam hat eine prophetische Funktion. Durch unsere Taten zeigen wir der unsichtbaren Welt, dass wir an Gott glauben, dass wir Gott gehorchen, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott lieben. Durch meine Taten zeige ich, es gebührt, hier runterzusteigen. Wenn die Geister das sehen, ich meine die Dämonen, die unsichtbare Welt, wenn die das sehen, dass du gehorchst, fangen sie auch dir zu gehorchen. Sind dir alles untertan. Weißt du, wie bei diesem römischen Soldat. Ich gehorche und die müssen mir gehorchen. Bist du schon gewöhnt, diesem höheren Befehl zu folgen, zu gehorchen? Mit jedem Gehorsam wirst du mehr und mehr Autorität haben. Das ist angenommen sein. Mehr und mehr Glauben haben. Mehr und mehr Mut haben. Jesus ließ sich vom Johannes taufen und er ließ es gewähren. Es war ein mutiger Schritt für ihn. Und mit der Unterordnung wurde die Gottessohnschaft unter den Menschen offenbar. Auf wen du den Geist kommen siehst, das ist er. Mit der Unterordnung begann die Herrlichkeit Jesu in seinem Leben. Und ich sage dir, Bruder, Schwester, mit der Unterordnung in deinem Leben, was es auch immer ist, das ist so ein großes Spektrum, da fängt die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben an. Du wirst merken, ein Sieg nach dem anderen. Hier wurde er offiziell von Gott angenommen und dann zählt nur, was bei Gott zählt nur, was offiziell ist. Das ist mein geliebter Sohn. Gott musste Jesus entdecken, das ist mein geliebter Sohn. Und bei Gott zählt das Offizielle. Weißt du, du kannst viel erzählen, wenn kein Stempel da ist. Weißt du, der Stempel ist, worauf es ankommt, das Siegel. Bei Gott zählt, was offiziell ist, was schwarz auf weiß ist, was nachlesbar ist, nachweisbar ist, was dienstlich, was amtlich ist. Er gehorchte. Alles andere ist nicht passiert. Alles andere hat es nicht gegeben. Vorher hat es keine Wunder gegeben im Leben Jesu. Keine Zeichen. Liest du nichts? Gott hat sie geführt, Gott hat sie geleitet, Gott hat sie gesegnet, er hat sein Auskommen gehabt und alles. Vorher war er gar nicht groß bekannt. Er war ein ganz normaler Mensch. Aber die Wende war, als die Stimme vom Himmel kam. Das ist mein lieber Sohn. Als Gott sich zu ihm bekannte und ihn annahm, war Jesus erst Jesus. Weißt du, und das musst du und ich auch erleben. Das müssen wir erleben, durchmachen, wo Gott sich zu uns bekennt. Das ist mein Sohn. Das musst du selbst höchstpersönlich wissen. Das kann nicht dir der Priester sagen. Jetzt bist du Kind Gottes, jetzt hast du getauft, bist getauft, jetzt bist du in der Gemeinde eingetragen. Weißt du, die ganzen Papiere und Scheine, lass es bleiben. Das sind nur für die Menschen. Was du brauchst, ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das Zeugnis Gottes. Er hat uns fähig gemacht, Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Er hat uns fähig gemacht, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns fähig gemacht. Durch die Anerkennung Jesu bist du aufgenommen in dem Familienverband Jesu Christi. Durch Jesus bist du jetzt an der Gottheit beteiligt. Durch deine normale Geburt bist du an die Menschheit beteiligt. Aber durch die Annahme Jesu bist du an die Gottheit beteiligt. Teilhaftig der göttlichen Natur, heißt es biblisch, kananäisch. So, und das ist eine große Chance, aufgenommen zu werden im Volk Gottes. Und du wirst von Gott allein aus Liebe und Gnade angenommen. Aus Liebe und Gnade. Du wirst mit dem Geist Gottes versiegelt aus Gnaden. Das muss ich betonen. Ich habe schon Geschwister gehabt, Pfingstler gehabt, eine Versammlung, da steigt doch, während ich predige steigt jemand auf dem Stuhl drauf. Oh, lieber Gott, ich brauche den Heiligen Geist, jetzt bin ich einen halben Meter höher. Weißt du, Dummköpfe sind das. Du musst nicht auf dem Stuhl steigen und du musst nicht etwas Außergewöhnliches tun. Aus Gnaden bekommst du. Selbst wenn du ganz still sitzt und der Heilige Geist kommt plötzlich über dir. Und du wirst erfüllt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Das ist das Zeugnis. Und jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist, muss ihn haben. Sonst kann er nicht Herr nennen, was es auch immer bedeutet. Gott tut Wunder in unserem Leben, indem er Tausende von Gesetzen bricht aus Gnaden. Gott bricht Tausende von Gesetzen, um dich aufzunehmen in seine Familie, in seine Sippe, in seinem Kreis. Er tut es aus Liebe. Er sieht deine Motive an, er sieht dein Herz an, er sieht deine Hilflosigkeit an. Das ist, wie Gott uns annimmt. Er sieht deine Schwäche und Gebrechlichkeit an. Er sieht dein Elend. Als der Elende schrie, hat der Herr ihm geholfen, steht einmal im Wort Gottes. Und du tust ihm so leid. Und deshalb bricht Gott seine Gesetze. Normalerweise würde er mit dir nichts zu tun haben wollen. Vergiss es, alles Heiden, Schweinefresser und sonst was. So wie manche Religionen das tun und sagen, mit denen will ich nichts zu tun, die sind nicht koscher für mich. Nein, er erbarmt sich unserer. Und dazu wäre er nicht verpflichtet, sich zu erbarmen, aber er tut es trotzdem aus Liebe und Gnade und Barmherzigkeit und Erbarmen. Obwohl wir kein Recht darauf haben, dass er uns zu Kindern Gottes macht. Wir haben kein Recht. Wir haben kein blaues Blut in unseren Adern. Gnade ist nichts anderes, als dass Gott tausende von Gesetzen bricht. Und sagt, dich, egal wo du herkommst, egal was du verbrochen hast, du bist frei. Du bist frei. Er segnet uns, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir es nicht würdig sind, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir schwache, gebrechliche Menschen sind. Er segnet uns trotzdem. Komisch. Weißt du, Jesus hat alle Gesetze des Judentums gebrochen, was die dort alles zusammengebraut haben. Er hat sich nicht die Hände gewaschen beim Essen, hat einen Krug, das zur Fußwaschung diente, mit Wasser füllen lassen, also was Unreines, hat da ein Gesetz gebrochen. Und da, wo man Füße wäscht, sollte man ja nicht trinken, das ist ja unrein. Er ging zu den Sündern und Verlorenen. Er tat es einfach. Und hat die Ausgestoßenen berührt, die Aussätzigen, die Hände aufgelegt, wo man nichts zu tun haben will. Unrein, unrein, unrein. Weißt du, man durfte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Er ging erst recht, ein Gesetz gebrochen. Er musste sich unserer erbarmen. Er hat es nicht nötig gehabt. X-mal hat er den Sabbat gebrochen, um Menschen zu helfen. X-mal. Er hat die Heiden angenommen, gerade die Heiden, speziell die Samariterin, den Ausländer da, den römischen Soldaten. Er hat den Menschen Sünden vergeben. Das durfte er ja nicht. Die standen da und sagten, wer darf den Menschen Sünden vergeben? Nur Gott allein. Aber Jesus hat sich das erlaubt. Also Gesetz nach Gesetz gebrochen. Weißt du, und das ist, wie Gott uns annimmt. Gott bricht ein Gesetz nach dem anderen. Entschuldigung, viele verstehen das nicht, aber ich möchte es betonen. Gott geht über die menschlichen Gesetze und Satzungen, Dogmen und Traditionen und Formen und der ganzen Religion hinweg. Er hat sein Gesetz und sein Gesetz ist Liebe. Deshalb sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gesetz. Und das Gesetz ist Liebe. Aus Liebe. Verstehst du das? Jesus starb als Gesetzesbrecher. Er starb es. Weißt du, er wurde von den Juden deshalb hingerichtet. Wegen dem jüdischen Gesetz. Und das alles tat er für dich und mich. Damit der schlimmste Gauner gerettet werden kann. Angenommen werden kann. Der verlorene Sohn nach Hause kommen kann. Gott erlöst uns durch das Brechen seiner eigenen Gesetze. Seiner eigenen Gesetze? Weißt du, du hast ihm so viel Schaden angerichtet. So viel in seinem Reich kaputt gemacht. Denk nur an Saul von Tarsus, was der Wüterich alles kaputt gemacht hat. Die ganze Gemeinde in Jerusalem kaputt gemacht hat. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Alles Gnade. Gerade dem geht er nach. Er hat so viel unschuldiges Blut vergossen. Er wäre des Todes schuldig. Aber nein, er erbarmt sich seiner. Und dann sagt Paulus, ich bin der größte Sünder. Vergiss es. Und den nimmt sich der liebe Gott an. Er erbarmt sich der Sünder. Er hält zu uns, obwohl wir es nicht verdient haben, Geschwister. Das ist Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Was Gott jetzt bei dir und mir tut, ist eigentlich ein Widerspruch zu seinem Gesetz. Ein Widerspruch, eigentlich. Wir hätten seinen Zorn verdient, aber er sagt, Friede sei mit dir. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn Gott uns jetzt liebt und noch zu uns gut ist, weißt du, dann muss er so viel seiner Gesetze aufheben, seine eigenen Gesetze, und er muss seine Meinung ändern. Zuerst bist du ein Verfluchter und jetzt bist du ein Geliebter. Ein Verdammter, Verlorener und jetzt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. So hat der Vater gesagt. Weißt du, zuerst warst du verdammt und jetzt bist du ein Liebling Gottes. Voller Stacheln, ein richtiger Igel warst du. Dich gewehrt nach allen Seiten. Und jetzt hat er dich so lieb. Jetzt redet er mit dir, gibt sich mit dir ab. Das ist Erlösung. Seit Jesus hat Gott seine Meinung über uns Menschen hier auf dieser Erde geändert. Seit Jesus. Jetzt musst du nur noch aufpassen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Du bist angenommen, du bist geliebt von Gott, du bist von Gott verstanden. Du bist ein Eigentum des Herrn. Aber jetzt pass bitte auf. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht wieder in die Gesetzlichkeit zurückfällst, aus der du kommst. Du bist erlöst aus der Gesetzlichkeit, aus dem Dogmatismus, aus dem Formalismus, aus den ganzen Regeln und Ordnungen und Vorschriften und Meinungen. Jetzt lebst du unter der Gnade und bleib in der Gnade. Alles, was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Das ist angenommen sein. Mit unserer Erlösung stellt Gott alles auf den Kopf. Stellt alles auf den Kopf. Und Gott ist der Herr aller Herren und er setzt alle Gesetze außer Kraft und setzt jetzt dafür die Gnade ein. Aus Gnaden bist du gerettet. Amazing Grace. Wunderbare Gnade. Er nimmt den Sohn an. Der ältere Bruder hätte ihn nicht aufgenommen. Die Knechte wahrscheinlich auch nicht. Niemand hätte ihn aufgenommen. Aber der Vater ist ein guter Vater. Und die Bibel sagt, unser himmlischer Vater ist ein guter Vater. Wenn du ihn um etwas bittest, wird er nie was Verkehrtes geben. Kein Skorpion, wenn du um Ei bittest. Keine Schlange, wenn du um Fisch bittest. Kein Stein, wenn du um Brot bittest. Er ist dein Vater jetzt. Auch wenn du es nicht verdient hast. Aber er ist dein Vater. Nimm den Vater an und nimm ihn an, wie er dich angenommen hat. Und jetzt die nächste Phase ist, nimm dich selber noch an, ganz schnell. Nimm dich so, wie du bist. Gott hat dich so angenommen, wie du warst. Und nimm dich so an, wie du bist. Und jetzt nimm den anderen auch, wie du bist, wie der ist. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, auch Gott hat dich angenommen, obwohl du komisch warst. Nimm den anderen auch, wenn er komisch ist. Lass ihn gelten. Gott wird mit ihm schon klarkommen. Weißt du, das muss ich lernen. Nicht perfekte Leute. Wir suchen keine perfekten Leute. Wir suchen komische Leute, unvollendete Leute, unvollkommene Leute, vermurkste Leute, vermarkste Leute und welche Leute auch noch immer. Wir suchen Leute, die der Herr dann gestaltet und formt und prägt und verarbeitet. Er ist der Meister. Wir müssen in seine Werkstatt. Und er fängt an, uns zu kneten, zu knebeln. Was er alles noch so macht, ihr Lieben. Wir müssen jetzt einander annehmen. Oder einfach stehen lassen. Du musst den anderen auch stehen lassen, so wie er ist. Und nicht versuchen, umerziehen. Das machen die Kommunisten. Sie wollen den neuen Menschen schaffen. Den neuen Menschen bekommen wir nur durch den Heiligen Geist, ihr Lieben. Nur durch den Heiligen Geist. Und nur noch durch den Heiligen Geist. Nicht durch Training und Gehirnwäsche. Vergiss die ganzen Gehirnwäschen. Die bringen nichts. Der neue Mensch wird durch den Heiligen Geist erneuert von Tag zu Tag. Halleluja, lass uns aufstehen. Eine neue Schöpfung. Peter, können wir das singen? Das Alte ist vergangen. Siehe, ich bin wiedergeboren, neugeboren. Halleluja, eine neue Schöpfung. Dein Wort gehört haben, lass dein Wort laufen. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Halleluja, ich bin wiedergeboren, neu geworden durch Jesus Christus. Halleluja, segne all die Menschen, die an die Kraft des Evangeliums glauben. Das Evangelium ist eine große Kraft, eine Torheit für die, die verloren gehen, uns aber eine Gotteskraft. Sie erneuert uns von Tag zu Tag. Danke, Vater. Amen.